Christian Berkel liest die 5. von 10 Folgen aus Daniel Glattauers Roman In einem Zug. Der Zug von Wien nach München hat mittlerweile die Station Vöcklabruck passiert. Der berühmte Autor von Liebesromanen Eduard Brünnhofer hat nicht nur eine Schreibblockade, sondern auch ein Alkoholproblem. Die mitreisende, ihm noch bis vor kurzem unbekannte Frau frühen mittleren Alters namens Katrin hat es geschafft, ihm so ziemlich alles aus der Nase zu ziehen, worüber er eigentlich nicht sprechen möchte. Jetzt sitzen sie im Speisewagen und haben jeder ein Fläschchen Bordeaux bestellt. Die Stimmung ist gelöst, man fängt an, einander zu mögen. Da Brünnhofer seit Jahren keine Liebesromane mehr einfallen, hat er seiner Verlegerin ein persönlich getöntes Sachbuch über Alkohol vorgeschlagen, das diese mehrfach abgelehnt hat. Er weiß natürlich selbst, wie schädlich Alkohol ist, denkt aber von sich, das Problem im Griff zu haben. Jetzt wartet er auf Katrins Urteil.
Als Therapeutin sage ich jetzt lieber gar nichts dazu. Eines ihrer Augen schaut mich ansatzweise beeindruckt, das andere eher mitleidig an, wenn ich das richtig einschätze. Immerhin lernt sie mich jetzt als Gesamtperson mit extrovertierter zweiter Hälfte kennen. Und da bin ich plötzlich ganz schön redselig. Das müsste ihr eigentlich entgegenkommen. Du kannst aber gerne als Katrin was dazu sagen, schlage ich vor. Als Katrin stelle ich fest, dass sich der Alkohol mit dir, zumindest bisher, ganz gut verträgt. Die Frage ist nur, ja, wie verträgt sich dein Alkohol zum Beispiel mit Regina? Mit meiner Frau? Ja klar, mit deiner Frau. Kennst du so viele andere Reginas? Nein, ich bin nur verwundert, wie sehr du dich für meine Frau interessierst. Anscheinend mehr als du selbst. Lächeln zwei. Halb ironisch. Ich kann dich beruhigen. Ich interessiere mich sogar sehr für sie, sage ich. Das beruhigt mich nicht, das freut mich. Aber du redest offenbar nicht gern über sie. Ich bin es nicht gewohnt, über sie zu reden. Warum nicht? Weil die meisten sie ohnehin kennen. Wer mich kennt, kennt Gina, normalerweise. Ich kenne sie nicht, sagt Katrin. Und weil diejenigen, die sie nicht kennen, normalerweise nicht nach ihr fragen. Weil man selten von Menschen etwas wissen will, die man nicht kennt. Aber je mehr ich von ihr weiß, desto mehr erfahre ich auch über dich. Wenn du etwas über mich erfahren willst, dann kannst du mich ja direkt fragen. Kurzer Einschub. Das ist eben der Unterschied. Nüchtern wäre ich längst ausgestiegen, also nicht aus dem Zug, sondern thematisch. Aber ein bisschen Bordeaux und so ein Dialog macht mir plötzlich Spaß. In diesem Sinne, wenn du etwas über mich erfahren willst, dann kannst du mich ja direkt fragen. Deshalb sitze ich ja hier. Stimmt zwar nicht, hat aber gerade gut hineingepasst. Okay. Was okay? Dann frage ich dich direkt. Bitte sehr. Hat Regina kein Problem mit deinem Alkohol? Lächeln eins. Katrin kriegt, was sie verlangt. Ich lächle zurück. Ich mag sie einfach. Sie ist auf ihre charmante Art unerbittlich. Nein, hat sie nicht, erwidere ich. Ich versetze mich nämlich gerade in sie. Und ich hätte eines, nein, ich hätte sogar zwei Probleme, ein persönliches und ein prinzipielles, sagt Katrin. Aha. Sie beginnt, wie nicht anders zu erwarten, mit dem Persönlichen. Wenn Regina uns zwei jetzt beobachten könnte, ja, wie wir im Bordbistro fröhlich miteinander Bordeaux trinken, ja, und wie wir uns dabei ansehen. Wie wir uns ansehen? Ja, wie wir uns ansehen. Wie sehen wir uns an? Du weißt genau, wie wir uns ansehen. Natürlich weiß ich es. Das heißt, ich sehe, wie sie mich ansieht. und ich kann mir ungefähr vorstellen, wie ich sie ansehe. Wie sehen wir uns an? Frage ich dennoch. Verklärt. Verklärt? Ja, verklärt durch den Alkohol. Ich bemühe mich, noch in der Sekunde jeden Anflug von Verklärung aus meinem Gesicht zu verbannen. Das würde Gina nicht stören, fragt Katrin. Warum soll es sie stören? Weil es aussieht, als würdest du mit mir flirten. Ich flirte aber nicht mit dir. Tust du nicht? Nein. Ich finde, klare Worte haben noch immer mehr Gewicht als unter Verklärungsverdacht stehende Blicke. Du musst es wissen, sagt sie. Erneut lächeln zwei. Ja. Aber Regina würde es vermutlich anders sehen. Wieso willst du wissen, wie es Gina sieht? Weil ich eine Frau bin. Diesem Argument bin ich als Mann im Augenblick nicht gewachsen. Es ist daher an der Zeit, das Thema auf eine sachlichere Ebene zu bringen. Okay, und das Zweite, frage ich. Welches Zweite? Du sagst, du hättest, wärest du Gina, ein zweites, prinzipielles Problem mit mir und dem Alkohol, erinnere ich sie. Ja, richtig. Also? Ich sehe sie übrigens nicht verklärt an, wirklich nicht, ganz und gar nicht, das nur nebenbei. Du willst den Alkohol heilig sprechen und betrügst dich damit selbst. Witzig. Das sagt Gina auch, aber sie nimmt es mir nicht übel. Ich auch nicht. Ich habe gar nicht das Recht, dir etwas übel zu nehmen. Aber wäre es nicht besser zu sagen, Alkohol ist zwar nicht gesund, aber ich gönne ihn mir trotzdem ab und zu? Dafür gönne ich ihn mir ab und zu wahrscheinlich zu oft. Das behalte ich aber für mich. Lieber wiederhole ich mich und sage, das sagt Gina auch. Habt ihr euch abgesprochen? Sie lächelt. Eine neue Variante, Lächeln 6. Körperliches Merkmal, ihre Nase ist nun deutlich gerümpft, wie man es macht, wenn man zum Beispiel ein herziges Kaninchen beobachtet, das eine Karotte frisst und keine Ahnung von der Welt hat. Ich beziehe das aber nicht auf mich. Sie sagt, weißt du was? Nein? Lassen wir das Thema. Welches? Zur Auswahl stehen Gina und Alkohol. Ich frage nicht explizit nach. Ich sage, okay. Sie hebt ihr Glas. Cheers. Mein Glas ist leer. Ich schenke mir demonstrativ nicht nach. Sie braucht nicht zu glauben, dass ich es eilig habe. Auf unsere Reise, erwidere ich. Pause. Wir lehnen uns zurück. Es geht uns gut. Stillbeschäftigung. Ich schaue hinüber zum Sechsertisch. Dort sitzen vier vergleichsweise langweilige Personen. Ich meine, wenn ich sie mit Katrin vergleiche. Und mich selbst finde ich auch nicht so langweilig, zumindest derzeit nicht, noch nicht. Das hat Zeit bis München. Katrin hat in der Zwischenzeit wieder ihr Mobilgerät zur Hand genommen. Sie liest und lächelt vor sich hin. Lächeln 1 oder 2. Jetzt schreibt sie zurück, hebt währenddessen mehrmals kurz den Blick zu mir, als wäre ich das Thema ihrer Mitteilung. Wie man etwa einer Freundin schreibt, rate einmal, mit wem ich gerade so nett im Speisewagen sitze und mich blendend unterhalte. Mit Eduard Brünhofer, dem Schriftsteller, ein spannender Mann, leider glücklich verheiratet. Du entschuldigst mich kurz? Fragt Katrin. Ich nicke. Die Arbeit holt mich gerade ein. Ich muss telefonieren. Sie steht auf und verschwindet schnell, als wolle sie die Arbeit gleich wieder zurück überholen. Normalerweise finde ich es äußerst respektvoll, wenn man den anderen mit seinen Handygesprächen verschont, egal ob privat oder beruflich. Aber Katrin hätte gerne dableiben können. Egal. Ich schließe für einige Minuten die Augen und überlege, ob ich mir Gedanken über München machen soll. Wenn ja, dann müsste ich konsequenterweise meine Unterlagen hervorkramen. Die befinden sich aber leider im anderen Abteil, geht also nicht. Ich schenke mir stattdessen noch einen Schluck Bordeaux ein. Diese Fläschchen sind wirklich extrem klein. Katrin kommt zurück und vermittelt den Eindruck, die lästige Arbeit telefonisch erfolgreich abgehängt zu haben und sich nun wieder den fundamentalen Dingen des Lebens und der Bahnfahrt zuwenden zu können. »Ich würde gerne einmal ein Buch von dir lesen«, sagt sie. »Ja? Wenn es mir gelungen ist, dann habe ich soeben recht überrascht und fast ein bisschen demütig gewirkt.« Welches würdest du mir empfehlen? Normalerweise verabscheue ich, wie bereits erwähnt, diese Frage und verweise auf die Vertrauensbuchhändlerin oder den Vertrauensbuchhändler des jeweiligen Fragestellers. Bei Katrin ist das was anderes. Sie gilt es erst noch zu erobern, buchtechnisch natürlich. Welches Buch ich ihr empfehlen würde? Die zweite Begegnung. Aha, warum? Das war mein erfolgreichster Roman. Den mögen fast alle. Fast alle Frauen in ihrem Alter, hätte ich noch dazu sagen können. Ich lese aber lieber Bücher, die nicht alle mögen. Bücher, bei denen ich das Gefühl habe, die sind nur für mich geschrieben, sagt Katrin. Das ist ja gerade der Zauber eines erfolgreichen Romans, dass alle Leserinnen und Leser glauben, dieses Buch sei ausschließlich für sie geschrieben. Aber das erkläre ich ja jetzt nicht. Ich denke lieber nach, welcher meiner Romane am besten zu ihr passt. Was ist Reginas Lieblingsbuch von dir? Fragt sie. Ja, endlich wieder Gina. Hätte ich sie nicht erst heute früh gesehen, wäre sie mir in den letzten Minuten schon abgegangen. Und unter uns, sie geht mir tatsächlich ab. Je mehr Zeit ich mit Gina verbringe, desto schneller vergeht mir jeweils die Lust, Zeit ohne sie zu verbringen. Da kann ich mich vorher noch so sehr darauf gefreut haben, endlich wieder mein eigener Herr zu sein. Mittlerweile weiß ich, mein ureigenster Herr bin ich mit Gina. Deshalb stehen Reisen ohne sie nur noch selten auf meinem Fahrplan. Doch diesmal muss ich da allein durch, also fast allein. Denn Katrin wartet schon ungeduldig auf eine Antwort. Was ist Reginas Lieblingsbuch von dir? Gina mag alle meine Bücher, sage ich. Klar. Wieso klar? Muss sie ja wohl. Wieso? Wärst du sonst noch mit ihr zusammen? Natürlich, sage ich ziemlich entrüstet. Katrin schmunzelt. Sie glaubt es mir nicht. Und wenn ich ehrlich bin, glaubt sie es mir zu Recht nicht. Und jetzt bin ich noch ehrlicher und gebe es zu. Okay, ich will mir gar nicht vorstellen, wie das gewesen wäre, wenn Gina meine Bücher nicht gemocht hätte. Das wäre nicht zusammengegangen. Was? Meine Bücher bin ich. Wer meine Bücher nicht mag, kann auch mit mir nichts anfangen. Du meinst, du kannst mit keiner Frau etwas anfangen, die deine Bücher nicht mag? Naja, sage ich. Meine Version hat mir deutlich besser gefallen. Hat sie dein Schreiben beeinflusst? Wer? Regina. Sicher. Sie war ja immer die Erste, die meine Texte gelesen hat. Lesen durfte oder lesen musste? Katrin, warum bist du auf einmal so bissig? Ich bin nicht bissig. Ich versuche mich nur in Regina hineinzuversetzen. Ich stelle mir das schwierig vor. Sie liest einen Text von dir. Angenommen, er gefällt ihr nicht. Darf sie dir das sagen? Kannst du das hinnehmen? Oder glaubst du dann, sie liebt dich nicht mehr? Du bist bissig und polemisch, stelle ich fest. Sie klopft mir mit der Hand aufs Knie, tröstend dieses Mal, setzt ihr neuartiges Kaninchen-Betrachtungslächeln auf und stimmt so ein bisschen den betulichen Therapeutinnen-Ton an, wo man sich als Angesprochener immer leicht schwachsinnig vorkommt. Eduard, entschuldige. Erklärst du es mir bitte? Ich nehme einen Schluck Bordeaux, um nicht zu sagen, ich brauche jetzt einen Schluck Bordeaux. Schau, Katrin. Wenn ich ein neues Hemd anziehe, das Gina nicht gefällt, würde sie nie sagen, gefällt mir nicht. Muss sie auch gar nicht. Ich erkenne es sofort an ihrem Blick, wenn sie mich das erste Mal in diesem Hemd sieht. Gina hat einen außerordentlich guten Geschmack für Hemden. Hemden, die Gina gut gefallen, kommen bei halbwegs modebewussten Menschen immer gut an. Schön. Aber ich dachte, wir reden über Bücher, sagt Katrin. Richtig. Genauso ist es mit meinen Büchern. Wenn Gina eine Textstelle liest, die ihr nicht gefällt, würde sie nie sagen, gefällt mir nicht. Muss sie auch gar nicht. Ich beobachte sie beim Lesen und erkenne sofort an ihrer Mimik, ob sie mit dem Text etwas anfangen kann oder nicht. Und wenn sie nichts damit anfangen kann? Dann habe ich ein Problem. Mit ihr? Nein, mit dem Text. Inwiefern? Dann gefällt er mir auch gleich nicht mehr. So leicht beeinflussbar bist du? Ja. Bei Gina schon. Warum? Weil es mir erstens keinen Spaß macht, Bücher zu schreiben, die Gina nicht gefallen. Warum nicht? Ich möchte sie ja beeindrucken. Echt? Noch immer? Ja, das wird nie aufhören. Das finde ich schön. Danke. Und zweitens? Was zweitens? Warum du zweitens ein Problem mit Texten hast, die Regina nicht gefallen. Ich denke nach und begebe mich dabei auf die Suche nach dem Faden, den ich leider gerade ein bisschen verloren habe. Ich weiß es, sagt Katrin. Was? Dein zweitens. Und zwar, wie bei den Hemden. Was meinst du? Hemden und Bücher, die deiner Frau gut gefallen, kommen bei Menschen, die etwas von Hemden und Büchern verstehen, immer gut an. Ihr Geschmack ist also so eine Art Kompass. Du weißt, dass du mit ihr auf dem richtigen Weg bist. Genau. Das wollte ich sagen. So ungefähr jedenfalls. Danke. Kurze und verdiente Sprechpause. Katrin rutscht in der Zwischenzeit mit ihrer Oberlippe auf der Unterlippe herum. Wahrscheinlich feilt sie gerade an der Formulierung ihrer nächsten kniffligen Frage an mich. Und hier bahnt sich diese bereits an. Mich würde ja generell wahnsinnig interessieren. Das hat sie noch mehr für sich selbst gesagt. Jetzt aber fixiert mich ihr Blick. Ich stelle mir das eigenartig vor. Was? Wenn mein Mann Liebesromane schreibt. Was soll daran eigenartig sein? Die einen wechseln Stromzähler aus, die anderen kontrollieren wortkarg Bahntickets. Wieder andere lassen sich von ihren Klienten Leidensgeschichten umhängen. Und wieder andere schreiben Liebesromane. Außerdem ist der Begriff Liebesroman irreführend. Es handelt sich bei meinen Büchern um Romane, in denen es um zwischenmenschliche Beziehungen geht, wo Liebesgefühle natürlich eine zentrale Rolle spielen. Und wo es dann auch ein paar Szenen gibt, also intime Szenen. Früher habe ich das noch recht detailreich und blumig beschrieben. Das hat mir auch richtig Spaß gemacht. Heute würde ich es nicht mehr tun. Ich denke, es gibt für alle Themen, außer dem Tod vielleicht, ein Ablaufdatum. Und es kann nicht schaden, wenn man das als Autor rechtzeitig erkennt. Aber wo waren wir? Ah ja, sie stellt sich das eigenartig vor, wenn ihr Mann, den es noch gar nicht gibt, Liebesromane schreibt. Was soll daran eigenartig sein? Ich meine, wie stehe ich da als Ehefrau dazu? Fragt sie. Wozu? Zu der Liebe meines Mannes in den Liebesromanen. Wie meinst du das? Beziehe ich die Liebe auf mich oder fühle ich mich betrogen? Weder noch, würde ich sagen. Wie ist das bei dir, wenn du so eine intime Liebesszene schreibst? An wen denkst du da? Da genehmige ich mir jetzt einen Sonderschluck Rotwein. Denn diese Frage hat mir tatsächlich noch nie jemand gestellt. Ich denke an meine Figuren. Ich versetze mich in ihre Situation. Ich versuche, mich in sie hineinzufühlen, wie immer. Aber es sind letztendlich deine eigenen Gefühle. Natürlich. Ich habe nur meine eigenen Gefühle. Ich verfüge nicht über die Gefühle anderer. Ich bin kein gefühlsübergreifender Außerirdischer. Wenn du also über einen Mann schreibst, der zum Beispiel gerade sexuelle Gefühle gegenüber einer Frau hat, dann sind es deine eigenen sexuellen Gefühle. Ich halte an dieser Stelle fest, dass ich nicht in der Absicht in den Zug von Wien nach München gestiegen bin, über meine sexuellen Gefühle beim Hineinfühlen in eine Liebesszene zweier Romanfiguren zu reden. Doch selbst wenn ich jetzt aufspringe und die Notbremse ziehe, werde ich Katrin vermutlich nicht stoppen können. Das heißt, du denkst an Sex mit einer anderen, sagt sie. Das heißt es zwar nicht, aber wäre das schlimm? Darf man nicht denken, woran man will? Denken schon, aber du behältst es ja nicht für dich. Du gehst damit an die Öffentlichkeit. Du erzählst es einem breiten Publikum, allen deinen Fans und Groupies. Alle können es nachlesen, alle wissen es. Du hast dich als männliche Figur mit deinen eigenen Empfindungen in eine weibliche Figur hineingefühlt. So, bei aller Liebe zu meinem Gegenüber, jetzt reicht es mir. Jetzt schlage ich sie mit ihren eigenen Waffen. Ich lache, ich beuge mich vor und ich klopfe ihr in kurzen Intervallen zweimal mit der flachen Hand aufs Knie. Im Sinne von Scherzkeks, Spaßvogel oder in ihrem Falle Witzkiste, Ulknudel. Hat es etwas genützt? Es hat nichts genützt. Also, wenn ich mich in Regina hineinversetze, wäre mir das ehrlich gesagt gar nicht so recht. Das wäre mir eher unangenehm. Gina war es nicht unangenehm, damals, als ich solche Szenen noch geschrieben habe. Das ist ja auch schon eine Ewigkeit her. Es war ihr bestimmt nicht unangenehm, glaub mir. Ich hätte es als Erster erfahren. Okay, sagt sie. Außerdem, was außerdem, fragt sie. Nichts außerdem. Besser nicht. Oh ja, bitte sag es mir, drängt sie. Außerdem habe ich mich bei solchen Szenen ja nicht nur in die männliche, sondern auch in die weibliche Romanfigur hineingefühlt. Ich hätte es nicht sagen sollen. Das ist ja noch ärger. Wieso? Weil du dir dann vorgestellt hast, wie sie empfindet, wenn sie Sex mit dir hat. Nicht mit mir, sondern mit meiner männlichen Romanfigur. Das ist der wesentliche Unterschied. Aber deine männliche Romanfigur hat ja exakt deine Gefühle. Um die kommst du als Autor nicht herum. Du hast Sex mit deiner weiblichen Romanfigur gefühlt und sie das entsprechend erwidern lassen. Du hast dich in der Hülle deiner Romanfigur also auch noch als Romeo abgefeiert. Und alles öffentlich, alle können es lesen. Also wenn ich deine Frau wäre, wäre mir das ganz und gar nicht recht. Aber du bist nicht meine Frau. Denn ich bin mit meinem Latein am Ende. Stimmt. Und meine Frau hat mit meinen Sexszenen nie ein Problem gehabt. Dafür bewundere ich sie. Ich bewundere sie auch. Aber nicht dafür. Sondern wofür? Ich atme tief durch, was Katrin erwartungsgemäß nicht als Antwort gelten lässt. Wofür bewunderst du sie? Für 1000 Dinge. Und für welches der 1000 Dinge am meisten? Fragt sie. Wofür bewundere ich Gina am meisten? Für ihre naturgegebene Selbstverständlichkeit, vor Hürden niemals abzubiegen. Für ihre unumstößliche Felsenfestigkeit, sich treu zu bleiben und zu ihren Worten zu stehen. Für ihre unerschütterliche Bedingungslosigkeit, bei mir zu sein und sich mit mir an einem Strang durchs Leben zu ziehen. Wie stark sie mich dabei gemacht hat. Wie ich wachsen durfte an ihrer Seite. Wie sie das Minenfeld meiner Selbstzweifel geräumt hat über all die Jahre, bis der Weg immer freier und sicherer wurde. Dafür bewundere ich sie. Ich erinnere mich noch sehr genau an meinen stümperhaften Fluchtversuch am Ende eines fürchterlich schlechten Tages ohne Lichtblick von früh bis spät. Nichts als Krieg in den Nachrichten, Schreibblockade, Graupelschauer, abgestürztes Computerprogramm, Alltagsbrechreiz. Und zur Krönung das angewiderte Prinzessinnengesicht unserer wortlosen Tochter Tanja beim erzwungenen gemeinsamen Abendessen. Sie konnte nichts dafür. Sie war 13. Wie soll das alles weitergehen? Fragte ich Gina anstelle unseres standardisierten Gute-Nacht-Kusses, der nur noch die Funktion hatte, uns über die Unlust hinweg in den Schlaf zu hieven, Kissen an Kissen. Was alles? Fragte sie. Mit uns? Das alles? Was meinst du? Sie wusste, was ich meinte. Ich glaube, ich brauche eine Veränderung, sagte ich nach längerem Herumstottern. Was willst du verändern? Mein Leben. Was in deinem Leben? Am besten alles. Womit willst du beginnen? Weiß ich nicht. Das wäre aber wichtig zu wissen. Ich weiß. Das schreckliche Wort Auszeit lag mir auf der Zunge. Ich brachte es nicht über die Lippen. Das war auch gar nicht notwendig. Willst du mit einer Veränderung weg von mir beginnen? Fragte sie. Mir war bewusst, was ich gerade anrichtete, aber ich konnte nicht mehr gegensteuern. Ich lag auf dem Rücken. Und es fühlte sich an, als wäre ich Kafkas Käfer. Dann hörte ich sie weinen. Schlimmer noch. Sie tarnte die schluchzenden Geräusche als kleine Niesanfälle. Einmal, zweimal, dreimal schnäuzen, dann schien sich wieder alles zu beruhigen. Und wir lagen eine schauderhafte Ewigkeit von Minuten stumm nebeneinander, bis ich es endlich schaffte, meine Stimme wiederzufinden. Gina, ich wollte dir damit eigentlich nur sagen, doch sie ließ mich nicht weiterreden. Edi? Ja? Ich habe einen Wunsch. Einen Wunsch? Ja. Was wünschst du dir von mir? Können wir tauschen? Fragte sie. Tauschen? Platz tauschen? Platz tauschen? Ja. Im Bett. Du willst lieber auf meiner Seite liegen? Fragte ich verwundert. Ja, ich glaube, ich kann heute besser schlafen, wenn ich beim Fenster liege und du bei der Tür. Tust du mir diesen Gefallen? Können wir das heute Nacht probieren? Ja, klar. Danke, sagte sie. Du weißt, dass dich in der Früh das Licht blenden wird, mahnte ich sie. Das stört mich nicht. Aber es hat dich früher immer gestört. Früher, sagte sie. Jetzt nicht mehr? Jetzt nicht mehr. Ehrlich? Ja, ehrlich. Am nächsten Morgen, ich war seit Stunden wach, beobachtete ich von der ungewohnten rechten Bettseite, wie sich Ginas Augen gegen die aufgehende Sonne erst blinzelnd zur Wehr setzten, ehe sie sich langsam öffneten und das rötlich-gelbe Licht aufsaugten. So einen Blick hatte ich bei ihr noch nie gesehen. So einen Kuss hatten wir noch nie gehabt. »Ich hab dich was gefragt«, reißt mich die energische Stimme im Zug aus meinen Gedanken. »Katrin?« »Ja?« »Ich habe einen Wunsch«, sage ich. »Einen Wunsch? An mich? Was wünschst du dir von mir?« »Können wir ein bisschen Pause machen?« »Du meinst eine Redepause?« »Ja, klar.« »Entschuldige, dass ich dich so in Beschlag nehme, aber ich finde es einfach wahnsinnig spannend.« »Was findest du spannend?« »Mit einem Liebesromanautor über die Liebe zu reden«, sagt sie. »Okay, ich verstehe«, sage ich höflichkeitshalber, »denn ich habe eigentlich nicht das Gefühl, dass wir sehr viel über Liebe reden. Und ich habe überdies auch definitiv nicht vor, über meine Liebe zu reden. Die bleibt privat. Wir reden über Katrins Vorstellungen von der Liebe und Leidenschaft eines Liebesromanautors, dessen Bücher sie nicht gelesen hat. Das ist herausfordernd genug.« »Also Pause. Versprochen«, sagt sie. »Danke. Und jetzt bestelle ich mir noch ein drittes und letztes Mini-Fläschchen von diesem Salzburg. Teil 1. Eine Lautsprecherstimme mit Pinzgauer Sprachfärbung entschuldigt sich und teilt uns mit, dass wir uns auf einen längeren Aufenthalt in der Station gefasst machen sollen. Es geht um Anschlussverbindungen. Auf Deutsch gesagt warten Züge aufeinander. Hier in Salzburg hätten sie sich treffen sollen, aber so ist das in einer Gruppe. Je größer sie ist, desto wahrscheinlicher kommt der eine oder andere zum Treffen zu spät. Das ist bei Zügen nicht anders als bei Menschen. Überhaupt, wenn sie wissen, dass ohnehin auf sie gewartet wird, dann lassen sie sich erst recht alle Zeit der Welt. Das zusätzliche Problem auf Schienen besteht darin, dass die Züge, die an sich pünktlich waren und nun auf die Unpünktlichen warten müssen, damit ebenfalls unpünktlich werden und die Verspätung in die nächste Station schleppen, wo schon fieberhaft auf sie gewartet wird wegen der Anschlussverbindungen. Wir halten also hier am Bahnhof Salzburg, wo sicher auch Mozart öfter Rast gemacht hat, Mozart und später auch die eine oder andere Buhlschaft. Wir halten und warten auf den Zug aus Villach. Wir beide verlassen den Speisewagen, steigen aus und rauchen im Gegensatz zu allen anderen Aussteigern hier keine Zigarette, weil Katrin Nichtraucherin ist und ich nur Gelegenheitsrauche, wobei ich die Gelegenheit davon abhängig machen muss, ob mir jemand eine Zigarette anbietet, was seitens von Nichtrauchern selten und bei Katrin nicht der Fall ist. Jedenfalls bin ich in Situationen wie dieser einer der sehnsüchtigsten Möchtegernraucher der Erdkugel. Aber egal. Katrin ist gut aufgelegt und versorgt mich mit erfrischenden Monologen über Bahnhofsflirts in der Jugend und Erlebnissen auf Asienreise mit ihrer ausgeflippten Großmutter. Themen, zu denen ich verbal erfreulich wenig beizusteuern habe und deshalb alle Register meiner ausgeprägten Nick-Empathie ziehen kann. Inzwischen hat sich der Nasenbohrerzug aus Villach in aller Gemächlichkeit in den Hauptbahnhof Salzburg hineinbequemt. Die Leute können umsteigen. Und wir beide nehmen unsere angestammten Plätze schräg gegenüber im Viererabteil ein.
Christian Berkel mit der 5. Folge aus dem Roman »In einem Zug« von Daniel Glattauer. Das Buch ist im Dumont Verlag erschienen. Das ungekürzte Hörbuch gibt es bei Dumont Audiobook und die MP3-CD bei der Audio Verlag. Diese Folge können Sie bei uns im Internet hören, ndr.de/kultur und in unserer NDR-Kultur-App. Am Montag um 8:30 geht's dann weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Benjamin Kirsch. Der Verdächtige im Fall des mutmaßlichen Anschlags in München soll heute dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Der 24-jährige Afghane ist nach Polizeiangaben gestern Vormittag in das hintere Ende einer Demonstration gefahren. Dabei wurden 30 Menschen verletzt, einige von ihnen schwer. Aus der Nachrichtenredaktion Astrid Holle.
Laut Münchner Polizei liegen Anhaltspunkte für einen extremistischen Hintergrund vor. Die Behörde korrigierte am Abend Angaben zum Verdächtigen. Demnach hatte der Afghane einen Aufenthaltstitel und durfte hier arbeiten. Zuvor hatte es geheißen, er sei ein abgelehnter Asylbewerber, dessen Abschiebung geplant gewesen sei. Auch zur Vergangenheit des 24-Jährigen gab es neue Informationen. Demnach hatte er weder Drogendelikte noch Ladendiebstähle begangen. Der Polizei bekannt war er vielmehr im Zusammenhang mit seiner früheren Tätigkeit als Ladendetektiv. Der Mann soll seinen Mini gezielt in die